Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Das fünfte Buch Mose Deuteronomium, das Buch des Gehorsams.
Das Buch Josua ist ja ein fantastisches Geografiebuch Israels. Das wird das Thema sein im nächsten Bibelschulentag. Gehen wir weiter nach 5. Mose mit Josua. Da finden wir eine Fülle von geografischen Besonderheiten. 15,8. Da wird also die Grenze beschrieben für Juda, für den Stamm Juda. Und die Grenze stieg das Tal des Sohnes Hinnoms hinauf. Das Hinnomtal außerhalb der heutigen Altstadt. Nach der Südseite der Jebusiter, das ist Jerusalem. Und die Grenze stieg zu dem Gipfel des Berges hinauf, welcher vor dem Tal Hinnom gegen Westen und am Ende der Talebene der Rephaim gegen Norden liegt. Und die Grenze zog sich herum von dem Gipfel des Berges nach der Quelle des Wassers Nephtoach und lief nach den Städten des Gebirges Ephrons hin. Merken wir, da wird zweimal der Gipfel des Berges erwähnt. Das ist der Berg Zion. Und der Gipfel, das ist der Fels, heute in der Oma-Moschee im Felsendom. Das ist die natürliche Bergspitze des Tempelberges, des Berges Zion. 753,7 Meter über Meer. Und da wird also bereits dieser Fels im Bibeltext ausdrücklich erwähnt, der Gipfel des Berges. Und da ging also die Grenze so beim Berggipfel vorbei, dass auf dem Berggipfel baute Salomo das Allerheiligste auf dem Felsen. Sieht ihr heute noch die Vertiefung für die Bundeslade? Genau 2,5 auf 1,5 Ellen. Und der Altar war dann davor, auf der anderen Seite der Grenze. In Kapitel 18, Vers 16, da wird das Umgekehrte beschrieben, nämlich die Grenze von Benjamin. Da wird der Grenzverlauf auch da nochmals wiederholt. Vers 15, und die Südseite fing an am Ende von Kirjat Jearim. Auch heute eine Stadt ganz... ein Ort ganz in der Nähe von Jerusalem. Und die Grenze lief aus nach Westen hin und sie lief nach der Quelle des Wassers Nephtoach hin und die Grenze stieg hinab zu dem Ende des Berges, welcher vor dem Tal des Sohnes Hinnoms in der Talebene der Rephaim gegen Norden liegt. Und sie stieg das Tal Hinnom hinab nach der Südseite der Jebusiter. Das ist genau die Gegenbeschreibung der Grenze für Benjamin. Also das sind die Hinweise, die man im 5. Buch Mose findet. Aber ganz klar wurde das erst geoffenbart in der Zeit von David. David hat um 1004 vor Christus Jerusalem, eine jebusitische Enklave, erobert. Durch prophetische Offenbarung wurde ihm klar gemacht, das ist nun der Ort, den der Herr auserwählt hat und von dem er 21 Mal sprach in 5. Mose. Wir lesen aus Psalm 132. Vers 13, denn der Herr hat Zion erwählt, hat es begehrt zu seiner Wohnstätte. Dies ist meine Ruhe, immer da. Hier will ich wohnen, denn ich habe es begehrt. Das ist ein Psalm von David. Vers 1 sagt, gedenke Herr dem David alle seine Mühsal. Also ganz klar, prophetische Offenbarung, Gott sagte, dies ist meine Ruhe, da will ich wohnen. Der Berg Zion. Hier muss ich vielleicht noch erklären, heute, wenn Sie nach Jerusalem gehen, dann heißt der Nachbarhügel Zionsberg. Der hieß aber in biblischer Zeit nicht Zion. Zion war in biblischer Zeit der Tempelberg. Und erst in nachbiblischer Zeit, man kann es zum ersten Mal etwa Ende 1. Jahrhundert nach Christus nachweisen, wurde dieser Nachbarhügel Zion genannt. Ich spreche darum von Zion Römisch 1, das ist der Tempelberg, und Zion 2, das ist der nachbiblische Zionsberg, auch wichtig, weil dort war das urchristliche Quartier. Auch der Obersaal, wo der Herr das letzte Abendmahl eingesetzt hat, liegt auf diesem, auf Zion 2. Die Geistesausgießung an Pfingsten hat auf Zion 2 stattgefunden. Aber wichtig in der Bibel, Zion ist der Tempelberg. Gott hat ihn erwählt. Interessant ist Folgendes, wenn man so eine Karte der 12 Stämme Israels nimmt, dann sieht man, wie das recht zentral liegt. Also dass nicht die Nordstämme sagen können, ja, die Südstämme, die sind so bevorzugt, wir müssen so weit und sie haben so nahe. Und dann ist es auch interessant, dass es eine Stadt und sogar der Tempel so gelegen war, dass er auf der Grenze zwischen zwei Stämmen liegt, damit es ja nicht einem Stamm in den Kopf steigt und er sagt, eigentlich gehört das alles uns. So musste Juda und Benjamin das zusammen teilen. Aber der Herr hat gesagt, er wohnt in Benjamin, zwischen seinen Schultern. Also das zu diesem auserwählten Ort. Warum ist es so wichtig, immer dieser eine Ort? Das sollte ein Zeugnis sein für die umliegenden Völker. Es gibt auch nur einen Gott. Also ein Ort der Anbetung als Zeugnis für den einen Gott. Die Heiden haben viele Götter und darum auch viele Tempel. Israel, ein einziger Tempel. Aber das gibt ja auch dieses weltpolitische Problem heute. Die El-Aqsa-Intifada drückt ja eigentlich das Zentralproblem des Nahostkonflikts aus. Denn die El-Aqsa, das ist ja die Südmoschee auf dem Tempelberg. Es geht heute um den Kampf um Jerusalem und nicht einfach irgendwo um Jerusalem, sondern es geht um den Kampf um den Tempelplatz und Zion 1. Es ist aber interessant, die Juden haben ein Problem. Sie können nicht ausweichen. Es gibt keine Alternative zu Zion 1. Sie haben im Jahr 70 durch die Zerstörung Jerusalems durch die Römer, haben sie den Tempelberg verloren. Und dann nie mehr einen Tempel gehabt bis heute, weil es keine Alternative gab. Sie hätten ja unter den fünf Kontinenten der Welt, da hätte es ja einiges an Grundstück gegeben für einen jüdischen Tempel. Ist ja kein Problem. Land gibt es genug. Es gibt keine Alternative. Nur dort. Und das hat die Tora, das fünfte Buch Mose, vor 3.500 Jahren festgelegt. Nur an diesem Ort. Hüte dich, dein Brandopfer an irgendeinem anderen Ort darzubringen. Nur an dem Ort, den der Herr erwählen wird. Also wir sehen, dass dieses Gesetz wurde gegeben, bevor das eigentliche Problem entstanden war, im 7. Jahrhundert nach Christus, als die Moslem den Tempelberg der Juden besetzt haben. Und das ist etwas Typisches im Islam. Da, wo die Muslime Gebiet anderer Völker erobert haben, da haben sie sehr gerne, gerade an den Orten, die den Völkern heilig waren, haben sie ihre Heiligtümer hingemacht. Das ist der Grund, warum die Omar-Moschee auf die Bergspitze von Zion 1 gestellt wurde und gleich im Süden, da wo die königliche Säulenhalle war, wo der Herr Jesus vor Kaiaphas stand, da haben sie die El-Aqsa-Moschee hingetan. Übrigens, quasi an dem Ort, wo der Messias durch den hohen Priester zum Tod verurteilt worden ist. Und heute haben wir die El-Aqsa-Intifada. Und die ganze Welt ist ratlos, wie man das Problem lösen soll. Das sind schon dramatische Dimensionen. Aber die haben also immer wieder genau diese Orte besetzt. Die hätten ja ihre Omar-Moschee irgendwo anders bauen können. Nein, die haben sie genau beim Allerheiligsten hingebaut. Und das jüdische Volk ist gebunden durch die Tora. Wir können nicht irgendwo anders. Aber dieses Gesetz hat Mose 2200 Jahre früher gegeben, als dass die Muslime den Tempelberg besetzt haben. Nun, das zum auserwählten Ort. Wir sehen also, wie aktuell das fünfte Buch Mose ist. In jeder Hinsicht. Praktisch, prophetisch, politisch, wie man will. Das fünfte Buch Mose betont, Gott ist Geist. Also die Lehre dieses Buches über Gott ist sehr beachtlich. 5. Mose 4, Vers 12. Und der Herr redete zu euch mitten aus dem Feuer. Die Stimme der Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt außer der Stimme. Dann weiter, Vers 15. So hütet eure Seelen sehr, denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen an dem Tag, da der Herr am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch redete, dass ihr euch nicht verderbt und euch ein geschnitztes Bild macht. Das Gleiche ist irgendeines Abbildes, das Abbild eines männlichen oder eines weiblichen Wesens. das Abbild irgendeines Tieres, das auf Erden ist, das Abbild irgendeines geflügelten Vogels, der am Himmel fliegt und so weiter. Der Herr Jesus sagt in Johannes 4, Vers 24 zu der Samariterin, 4, Vers 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Übrigens, das hat der Herr aus einem ganz bestimmten Grund zu dieser Frau gesagt. Das war ja eine Samariterin. Samariter waren ein Mischvolk aus Heiden und etwas israelitischem Blut. Und die waren ja die Feinde der Juden, als sie zurückkamen aus Babylon und den zweiten Tempel bauten. Diese Feindschaft hat sich weiterentwickelt und schließlich haben die Samariter auch einen Tempel gebaut, aber nicht in Jerusalem, sondern auf dem Berg Garizim. Wir haben den Berg Garizim ja schon in 5. Mose angetroffen. Der kommt ja wiederholt vor. Und die haben also die 5 Bücher Mose übernommen von den Juden, aber die haben diese Stelle anders ausgelegt. Der Ort, wo der Herr seinen Namen wohnen lässt, steht ja nirgends Jerusalem. Sie haben gesagt, das ist nicht Jerusalem, das ist der Garizim. Die Juden beten eigentlich am falschen Ort an. Nur wir beten am richtigen Ort an, auf dem Garizim. Schauen wir mal in Johannes 4, Vers 19. Der Herr hat ja vorher gesagt zu dieser Frau, ruf mal einen Mann. Er hat gesagt, ich habe keinen Mann. Das ist richtig. Du hast keinen Mann. 5 hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Also 5-mal war sie verheiratet und jetzt im Konkubinat. Das ist gar nicht ihr Mann. Ein Mann im Konkubinat ist kein Mann. Also schon ein männliches Wesen, aber ich meine kein Ehemann. Und dann, da wurde der Boden heiß und dann fängt die Frau an mit einem anderen Thema, Vers 19. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Zeigt sie auf den Garizim rüber. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Sie realisiert, dass ein Prophet, der könnte mal das Auslegungsproblem zwischen Juden und Samariter klären. Wie soll man das verstehen? Und dann hat der Herr gesagt, schau, das spielt jetzt bald überhaupt keine Rolle mehr. Vers 21, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg, Garizim, noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und wisst nicht was. Wir beten an, also wir Juden, und wissen was. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Er hat also geklärt, schau mal, ich meine an sich, ihr Samariter habt gar keine richtige Beziehung zu Gott. Ihr betet an und wisst nicht was. Die Juden wissen wenigstens was. Aber jetzt kommt sowieso ein Wechsel. Bald wird man nicht mehr in Jerusalem anbeten. Und jetzt kommen die wahrhaftigen Anbeter und die werden Gott in Geist und Wahrheit anbeten. Und da ist der christliche Gottesdienst vorausgesagt worden. Ist vorausgesagt worden, dass der Gottesdienst auf Zion aufhören wird. Im Jahr 70 wurde der Tempel zerstört und bis heute ist er nicht mehr aufgebaut worden. Also eine interessante Dimension, die da hervorkommt. Gerade in Verbindung mit dieser 5. Mose-Lehre, Gott ist Geist. Das ist die große Lehre aus 5. Mose. Und darum kann Gott auch nicht durch ein Bild dargestellt werden. Und weiter betont das 5. Buch Mose, es gibt nur einen einzigen Gott. Ich habe eine Reihe von Stellen hier aufgeschrieben aus Kapitel 4, 6, 7 und 10. Wir lesen 6, Vers 4. Und das ist übrigens das Glaubensbekenntnis im Judentum. Jeder orthodoxe Jude muss diese Stelle aufsagen, jeden Tag. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Vehavda et Adonai Elohecha, Bechol Levavcha, Uvechol Nafshecha, Uvechol Moodecha. Das ist das, was jeden Tag wiederholt werden muss. Also, es gibt nur einen Gott. Aber interessant ist, dass das Wort eins, der Herr, unser Gott, ist ein Herr, Echad, kann im Hebräischen eine zusammengesetzte Einheit bedeuten. Und das Neue Testament lehrt, ja, es gibt nur einen Gott, aber es sind drei Personen in der Gottheit. Und selbst das Alte Testament gibt eine Fülle von Hinweisen, die dann im Neuen Testament voll entfaltet werden, eben die Trinitätslehre. Und da sind wir auch gleich beim nächsten Punkt. Denn hier finden wir das, was der Herr Jesus bezeichnet hat, als das größte Gebot. Matthäus 22, 35 bis 40 wurde er von einem Gelehrten gefragt, wie verstehst du das, was ist eigentlich das größte Gebot im Alten Testament? Und dann hat der Herr gesagt, schau, das größte Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen. 5. Mose 6, Vers 4. Und das nächste ihm gleiche und deinen Nächsten wie dich selbst. 3. Mose 18, Vers 4. Es ist ganz interessant, wir denken, ja, das ist eigentlich gar nicht so, nichts Besonderes, diese Antwort. Die ist sehr besonders. In der rabbinischen Literatur wird an verschiedenen Stellen darüber diskutiert, was ist eigentlich das größte Gebot im Alten Testament? Wie könnte man diese Hunderten von Geboten gewissermaßen auf den Punkt bringen? Und diese Antwort, die der Herr dort gegeben hat, Matthäus 22, findet man in der ganzen rabbinischen Literatur so nicht. Diese Zusammenfassung, Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Als Zusammenfassung der ganzen Tora. Die Liebe zu Gott ist sehr interessant. Denn die wird 10-mal erwähnt in 5. Mose. Ich habe hier alle Stellen angegeben. Also hier, Kapitel 6, Vers 5, und dann geht es weiter. Mit Kapitel 10, 11, 13, 19, 30. 10-mal. Liebe zu Gott. Und da wird deutlich gemacht gegenüber Israel, Gehorsam gegenüber Gottes Wort, das ist nicht der Gehorsam eines Hundes, sondern es ist echt Gehorsam aus Liebe. Und darum können wir den Kreis wieder schließen. Wir haben doch ganz am Anfang gelesen, gewissermaßen als Überschrift über das 5. Buch Mose, in einer neutestamentlichen Anwendung. Der Herr sagt in Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Natürlich sind wir als Christen nicht unter dem Gesetz vom Sinai. Also darum, wenn wir das 5. Buch Mose lesen, können wir nicht einfach alle Gebote auf uns übertragen. Aber es gibt von den neutestamentlichen Geboten sehr viele Übereinstimmungen mit 5. Mose. Viele Dinge, die wir im Gesetz vom Sinai formuliert finden, finden wir auf einer höheren Ebene formuliert im Neuen Testament. Und darum sagt der Herr, wer meine Gebote hat und sie hält, das sind die Gebote des Messias. Wer also das Gesetz des Messias hält, seine Gebote, der ist es, der ihn liebt. Und weiter, wer mein Wort hält, der ist es, der mich liebt. Es ist ein Unterschied zwischen die Gebote halten und das Wort halten. Gebote sind ganz ausdrückliche Befehle, finden wir in der Bibel ganz klar, Befehlsformen, das sind Gebote. Und dann gibt es Dinge, die eigentlich aus der großen Linie, aus der großen Aussage heraus geschlossen werden müssen. Also, wenn die Mutter der Tochter sagt, sie soll die Wäsche abhängen um 5 Uhr, dann geht sie weg, um 3 Uhr beginnt es zu regnen und die Tochter hängt es dann ab, dann hat sie nicht ihr Gebot, aber ihr Wort gehalten. Weil sie genau weiß, wie die Mutter denkt. Also das Wort halten ist, dass wir Gottes Gedanken, die wir aus dem ganzen Wort erschließen können, halten. Die Gebote halten, das sind die ganz konkreten, in einem Satz nachlesbaren Befehle im Neuen Testament. Also, wir sehen, wie das 5. Buch Mose eine sehr starke Beziehung zum Neuen Testament hat. Die Prinzipien entsprechen sich. Liebe zu Gott. Aber umgekehrt finden wir in diesem Buch Gottes Liebe zu Israel. Und das ist die große klassische Stelle. 5. Mose 7, Vers 6. Und die Stelle ist hochbedeutsam, weil hier das Wort Liebe als Hauptwort Ahava zum ersten Mal in der Bibel vorkommt. Ahava, es gibt ja auch ein Produkt, eine Linie in Israel, die heißt Ahava, ja? Die Tote Meerprodukte. Das heißt also nichts anderes als Liebe. Aber wir haben keine Aktien dort. Also da haben wir dieses Wort Ahava, Liebe. 5. Mose 7, Vers 6. denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, ihm zum Volk des Eigentums zu sein, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil euer mehr wären als aller Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Sie waren ein Sklavenvolk in Ägypten. Sondern wegen des Herrn Liebe zu euch. Das erste Mal in der Bibel, Ahava. Gottes Liebe zu Israel. Und hier haben wir die Begründung für die Auserwählung Israels. Das hat ja schon so viele Menschen geärgert, dass Israel das auserwählte Volk ist. Warum? Und hier haben wir die souveräne Antwort. Gott sagt, nicht weil ihr etwas Besonderes seid, ich habe euch einfach geliebt. Das ist Gottes souveräne Liebeswahl. Und die muss der Mensch einfach stehen lassen. Aber über dieses Volk wollte er alle anderen Völker segnen. Der Messias kam aus Israel, um dann das Evangelium allen Völkern zu bringen. Dann auch in Kapitel 10, Vers 15 wird über Gottes Liebe zu Israel gesprochen. Es gibt diesem Buch, diesem feierlichen Buch, am Eingang zum verheißenen Land ein ganz besonderes Gepräge. Gott liebt Israel und Gott fordert Israel auf, auch ihn zu lieben. Und das kann Israel zeigen durch Gehorsam, nicht wie ein Hund, sondern durch Gehorsam in Liebe zu Gott. Wir sind ja immer noch dran an Besonderheiten des fünften Buches Mose. Und da haben wir eine interessante Stelle in Kapitel 21, 22. Da geht es um den Fluch eines Gehängten. Und wenn an einem Mann eine todeswürdige Sünde ist und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn jedenfalls an demselben Tag begraben. Denn ein Fluch Gottes ist ein Gehängter. Und du sollst dein Land nicht verunreinigen, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt. Ein Gehängter ist unter Gottes Fluch. Nun, das Dramatische ist, der große Prophet aus 5. Mose 18 ist gekommen. Und Gott hat gesagt, ihr sollt auf alles hören, was er euch sagen wird. Aber wir wissen, dass der große Prophet gehängt wurde. An ein Holz. Aber das 5. Buch Mose hat bereits gesagt, der Gehängte ist ein Fluch Gottes. Und den Zusammenhang zu dieser Stelle hat man ganz klar gesehen. Der Herr Jesus wurde ja am Freitag, am Karfreitag gehängt ans Holz. Und dann kamen doch die führenden Juden zu Pilatus und sagten, kannst du uns erlauben, dass wir die Gekreuzigten abnehmen, noch bevor es Abend wird, damit gewissermaßen nicht dieser Fluch über unser Land kommt. Darum wollten die unbedingt, dass die Gekreuzigten noch am selben Tag, vor Sonnenuntergang um 6 Uhr, abgehängt wurden. Also der Zusammenhang war ganz, ganz klar da. Und in Galater 3 wird das aufgenommen. Von dem Apostel Paulus. Und er sagt etwas ganz Erschütterndes. Galater 3, 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Zitat 5. Mose 21, 23. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen käme. Auf dass wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Also hier wird deutlich bezeugt, Christus ist ein Fluch geworden, aber für uns, er der Vollkommene, wurde ein Fluch Gottes am Kreuz, damit der Segen, den Gott Abraham versprochen hat für alle Völker, auch auf alle Völker, auf Menschen aus allen Völkern kommen könnte. Jetzt lassen wir das offen, Galater 3. Das 5. Buch Mose sagt nämlich auch in 5. Mose 27, 26, verflucht sei, wer nicht aufrecht hält, die Worte dieses Gesetzes, sie zu tun. Das ganze Volk sage Amen. So sei es. Jawohl. Das 5. Buch Mose bringt jeden Menschen unter Gesetz, unter einen göttlichen Fluch. Denn der Mensch, der einmal ein Gebot nicht einhält, kommt unter den Fluch Gottes. Im gleichen Buch. Ich habe das mal mit einem Juden studiert, in der Kantonschulzeit. Da habe ich ihm gesagt, können wir mal miteinander über den Messias diskutieren. Er hat das gut gefunden, hat mich dann zu sich eingeladen. Und da haben wir so 5. Mose aufgeschlagen. Zuerst mal diese Stelle. Schau mal, jeder Jude, ein Orthodoxer, der nicht alles einhält, und wer kann das, ist unter dem Fluch. Aber schau mal, im gleichen Buch, ein paar Kapitel vorher, steht, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und jetzt schau mal, Christus ist gekreuzigt worden, er hing am Holz, er wurde ein Fluch, damit wir die Möglichkeit hätten, von diesem Fluch des Gesetzes frei zu werden. Und das war es nicht meine Erfindung, obwohl die Argumentation war natürlich verblüffend, oder? Aber das habe ich alles aus dem Galaterbrief. Galater 3 sagt nämlich der Apostel Paulus, Vers 10. Denn so viele aus Gesetzeswerken sind, also auf dem Grundsatz von Gesetzeswerken stehen, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Das ist das Zitat aus 5. Mose 27, 26. Und so führt das 5. Buch Mose über das Thema des Fluches, der auf jedem Juden ruht, hin zu dem Fluch des Messias und damit zum Segen Gottes durch das Evangelium. Es ist also ganz dramatisch eigentlich, wie das 5. Buch Mose das ganze Volk Israel gewissermaßen unter die Last des Fluches bringt, um es zwingend, absolut zwingend, letztlich zum Messias, dem verheißenen großen Propheten, hinzuführen. Und ihr sollt hören auf alles, was ihr sagen wird. Und wenn wir bei diesem Thema Fluch sind, dann führt das uns zum nächsten Punkt. 5. Mose 27, da hat Mose angeordnet, wenn ihr dann ins Land kommt, dann müsst ihr nach Norden gehen, in das Gebiet von dem Berg Garizim und dem Berg Ebal. Und da sollt ihr dann den Fluch aus diesem Buch auf dem Berg Ebal verkündigen. Da muss also eine Gruppe dort oben sein und den Fluch ausrufen. Und eine andere Gruppe auf dem Berg Garizim, auf dem Berg des Segens, den Segen aus 5. Mose verkündigen. Und das Volk sollte dort das hören. Wenn ihr nicht auf alle diese Worte hört, dann werdet ihr aus dem Land hinausgeworfen. Wo liegt der Berg Garizim und der Berg Ebal? Diese beiden Berge im Westjordanland überschatten die Stadt Nablus, biblisch Sichem. Das ist eine der größten Palästinenserstädte heute. Dort musste Israel stehen und Segen und Fluch aus 5. Mose hören. Und das Dramatische ist, wenn man dort steht und diese Berge anschaut, dann merkt man sofort, dass einer höher ist als der andere. Der Berg Garizim liegt 881 Meter über Meer und der Ebal 938. Der Berg des Fluches ist höher. Und das entspricht übrigens genau an der Segen- und Fluchverkündigung in 5. Mose 28. 1 bis 14 beschreibt den Segen, und 15 bis 68 den Fluch. Merkt man, dass der Berg ein bisschen höher ist. Warum? Ja, weil Gott wusste, dass kein einziger wird dem Fluch entgehen in Israel. Das ganze Volk kommt unter den Fluch. Aber das war nicht aus keinem anderen Grund, als was Paulus sagt in Galater 3. Das Gesetz war unser Pädagoge auf Christus, auf den Messias hin. Das Gesetz sollte Israel zwingend auf die Erlösung in den Messias hin vorbereiten. Also an einem ganz dramatischen Ort, auch heute, Nablus Sichem. Übrigens, die Samariter, die haben ja als Tempelberg den Berg Garizim gewählt. Natürlich, die wollten den Segen und nicht den Fluch. Darum haben sie das so ausgelegt. Und die haben sogar die Bibel gefälscht. In den 10 Geboten, in 2. Mose 20, haben sie noch ein Gebot eingefügt, das sagt, du sollst den Herrn anbeten auf dem Berg Garizim. Die haben also die 5 Bücher Mose, da was für sie wichtig war, haben sie es gefälscht. Also das hat nicht erst begonnen mit der Neuen Weltübersetzung, solche systematischen Arbeiten, sondern es ist schon ein bisschen älter. Also für die, die es nicht wissen, die Neue Weltübersetzung, das ist die Übersetzung der Zeugen Jehovas. Eine systematische Verfälschung von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Ja, es beginnt schon in 1. Mose. Da übersetzen sie anstatt, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Gottes wirksame Kraft schwebte über den Wassern. Weil sie nicht glauben, dass der Geist Gottes eine Person ist. Gut, lassen wir das. Nächster Punkt. 5. Mose 28. Gibt eine prophetische Übersicht über ganz Israel, die ganze Geschichte mit Segen und Fluch. Es ist Zeit für Pause. Da fahren wir weiter. Um 4:15. Wir sind alle etwas müde, nehme ich an. Jetzt kommen wir zum letzten Teil. Vor der Pause haben wir geendet mit dem Titel, der jetzt vor uns steht, Prophetischer Überblick mit Segen und Fluch, 5. Mose 28. Es ist ein ganz dramatisches Kapitel. Wenn es in der Synagoge, in der jährlichen Lesung drankommt, darf man es nur mit gedämpfter Stimme vortragen. Alle Flüche von Vers 15 bis 68 haben sich in der jüdischen Geschichte so dramatisch erfüllt. Wir haben ja bereits davon gelesen, wegen des Schreckens, den deine Augen sehen werden, erlöschen der Augen und verschmachen der Seele. Am Morgen sagst du, wäre es doch Abend, am Abend wäre es doch Morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten, und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Verfolgt unter allen Völkern der Erde. Der Segen, der beschrieben wird als Folge des Gehorsams gegenüber Gottes Wort, in Versen 1 bis 14, hat sich erfüllt in der Zeit Josuas. Das war eine goldene Zeit Israels. Auf dem Blatt habe ich verwiesen auf Josua 21, 45 und 23, 14. 21, 45. Es fiel kein Wort dahin von allen den guten Worten, welche der Herr zu dem Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Später unter Salomo, da haben wir die höchste Blütezeit Israels. 1. Könige 8, 56 sagt, dass in dieser Zeit all diese guten Worte sich erfüllt haben. Aber auch der Fluch hat sich erfüllt. Ich lese 5. Mose 28, Vers 15, nur der Beginn. Es wird aber geschehen, wenn du nicht der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst, dass du darauf achtest zu tun, alle seine Gebote und seine Satzungen, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, und verflucht wirst du sein auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes. Und so weiter und so fort. In diesen Versen wird unter den aufgezählten Flüchen auch der Fluch des Landverlusts beschrieben. Und zwar dreimal. In Vers 25 am Schluss. Und du wirst umhergetrieben werden in allen Königreichen der Erde. Vers 36, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast. Und eine dritte Stelle, Vers 64, und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Wenn wir die Geschichte Israels überschauen, da finden wir drei Wegführungen in die Gefangenschaft. Die erste, wie auf dem Blatt angegeben, war die Wegführung der 10 Stämme durch die Assyrer im Jahr 722 vor Christus. Und von da aus haben sich die 10 Stämme zerstreut, sodass man ihre Spuren in der Geschichte zumeist verloren hat. Da hat sich Vers 25 erfüllt. Später, die 2 Stämme im Süden, Juda und Benjamin, blieben zurück. Die wurden aber weggeführt in den Jahren 605 bis 582 vor Christus in die Gefangenschaft nach Babel. Und das war das Ende des Königtums. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich gesetzt wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast. Dann kamen sie aber nach der babylonischen Gefangenschaft wieder zurück, bauten den 2. Tempel und sollten dem Messias begegnen. Als der Messias gekommen war, wurde er von der Masse verworfen Und so kam der dritte Fluch, die Wegführung der Juden unter alle Völker ab dem Jahr 70. Und das haben wir deutlich, während es in Vers 36 heißt, zu einer Nation führen, heißt es in Vers 64, der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Das hat sich ganz wörtlich erfüllt in einem jahrhundertedauernden Prozess ab dem Jahr 70. Interessant ist aber Folgendes, der Fluch des Gesetzes nennt keine vierte Wegführung. Nur die drei. Und die haben sich alle erfüllt. Keine vierte. Was wir heute sehen, ist eine Unmenge von Juden, das sind Millionen, die seit 1882 zurückgekehrt sind ins Land der Väter. Ganz entsprechend den Prophezeiungen im Alten Testament. Eine Fülle von Prophezeiungen spricht davon. Und das haben wir alles auch in 5. Mose. 5. Mose spricht also über Landverlust, Zerstreuung unter alle Völker. Ich habe noch eine Reihe weiterer Stellen gegeben aus Kapitel 4, 11, 28 und 29. Aber dann von einer Rückkehr ins Land in der Endzeit. Kapitel 4, 29. Vers 27 sagt noch, der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen. Vers 29, aber ihr werdet von dort den Herrn, deinen Gott, suchen. Und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. In deiner Bedrängnis und wenn alle diese Dinge dich treffen werden am Ende der Tage, wirst du umkehren zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchen. Denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Er wird dich nicht lassen und dich nicht verderben und wird des Bundes deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. Also Gott sagt, ich werde Israel nie aufgeben. Auch wenn sie unter die Völker zerstreut sind. Israel kommt zurück. Und da sehen wir, wie die katholische Theologie und auch die der alten Reformatoren, die war in dieser Hinsicht falsch. Wo man gesagt hat, Israel hat keine Zukunft mehr. Das 5. Buch Mose nennt alle drei Wegführungen und spricht, am Ende der Zeit bringe ich euch zurück ins Land. Und ich denke an den Bund mit Abraham, den Bund mit den Vätern. Das war ein Bund aus Gnade, 1. Mose 15. Das ist schon eindrücklich, auch in Kapitel 30, Vers 3, spricht Mose von der Rückkehr aus allen Völkern. Und zwar vergegenwärtigen wir uns das zu der Zeit, dass das Volk am Eingang zum Land stand. Da spricht er bereits von der Rückkehr ins Land. 30, 3 oder Vers 1, und es wird geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es zu Herzen nimmst, unter all den Nationen, wohin der Herr, dein Gott, dich vertrieben hat, und umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst nach allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, so wird der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft oder dein Schicksal wenden und sich deiner erbarmen, und er wird dich wiederum sammeln aus all den Völkern, wohin der Herr, dein Gott, dich zerstreut hat. Wenn deine Vertriebenen am Ende des Himmels wären, zum Beispiel in der USA, so wird der Herr, dein Gott, von dort dich sammeln und von dort dich holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land bringen, welches deine Väter besessen haben. Und du wirst es besitzen. Und er wird dir wohltun und dich mehren über deine Väter hinaus. Das ist schon gewaltig. Also die endgültige Wiederherstellung aus Gnade auf der Grundlage des Abraham-Bundes war in 5. Mose bereits deutlich vorausgesagt. Übrigens, in Hesekiel 37 wird präzisiert, Hesekiel 36, wird präzisiert, dass Gott dieses Volk im unreinen Zustand ins Land zurückführt und dann wird er sie reinigen. Wir haben gelesen in 5. Mose 4, wenn du in der Endzeit, wenn dich diese Dinge treffen werden, und ganz besonders sind ja diese Flüche gekommen in der Nazizeit. Aber nicht nur dann, durch alle Jahrhunderte, aber dann ganz besonders schrecklich. Und da sagt der Herr, dass wenn in der Endzeit dich diese Flüche treffen und du umkehrst. Aber Hesekiel 36 präzisiert, das Volk kommt zurück im unreinen Zustand und wird dann in der Not im Land schließlich zur Umkehr kommen. Und in diesem Licht müssen wir die Not Israels auch heute sehen. Gott bringt dieses Volk in eine solche Not, wo sie schließlich keinen Ausweg mehr sehen werden, als durch Gnade allein. Das ist in Gottes Regierungswegen, damit schließlich diese völlige Wende des Schicksals kommen wird und er diesem Volk am Schluss mehr wohltun wird, als er den Vätern wohlgetan hat. Dann kommen wir noch kurz zu dem Lied Moses. Das ist etwas ganz Besonderes. Da hat Mose dem Volk noch ein Lied gelehrt. Und ein ganz besonderer, zu Herzen gehender Vers ist Vers 4, wo es heißt von Gott, der Fels. Vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und Sondertrug, gerecht und gerade ist er. Das ist das Lied Moses. Später im zweiten Tempel, zur Zeit des Herrn Jesus, zur Zeit der Evangelien, hat man das Lied Moses jeweils beim Sabbat-Zusatzmorgen Brandopfer gesungen, um 9 Uhr. Und dann um 3 Uhr beim Sabbat-Zusatzopfer hat man 2. Mose 15, das Lied des Lammes, gesungen. Johannes sieht in seiner Vision, wie Menschen, die durch die große Drangsal gegangen sein werden, im Himmel sind, im himmlischen Tempel. Und was machen sie? Offenbarung 15, Vers 2. Und ich sah, wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt. Und die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Johannes verstand sofort, das ist Sabbat. Sabbat im Himmel. Das sind solche, die in der Zukunft durch die größte Drangsal, in die Israel hineinkommt. Es ist noch nicht jetzt. Das ist noch nichts im Vergleich zu dem, was für Israel kommen wird. Aber das führt dann schließlich zu dieser Umkehr des Überrestes. Aber Johannes sieht diese Überwinder im Himmel und sie singen das Lied Moses. Menschen, die die schlimmste Zeit auf Erden erlebt haben, ohne irgendwelche Bitterkeit gegenüber Gott, singen sie gerecht und wahrhaftig deine Wege. Das ist in Anspielung an, was ich gelesen habe. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und Sondertrug, gerecht und gerade ist er. Gottes Treue wird so eindrücklich bezeugt in 5. Mose. Auch wenn das Volk durch Untreue zu Fall kommen wird, in seiner Treue wird er erweisen, dass seine Wege alle gerecht sind. Dass er ein Gott der Treue ist. Nun kommen wir zu einem Strukturvergleich von 5. Mose mit dem Neuen Testament. Wir haben nämlich drei große Teile. Moses macht einen Rückblick auf die Wüstenwanderung, Kapitel 1 bis 4. Dann kommen die Gesetze, die grundsätzliche Lehre, 5 bis 28. Und dann prophetischer Ausblick, 5 bis 27 soll das heißen. Und dann Ausblick 28 bis 34. Beim Rückblick, Teil A, er entspricht A-Strich, Ausblick, 28 bis zum Schluss. Da haben wir eigentlich eine Aufteilung von dem, dass Mose zuerst besonders über das Versagen Israels in der Wüste spricht, Kapitel 1. Und dann über den Sieg, Kapitel 2 bis 4. Und beim Ausblick spricht er zuerst über Gericht und schließlich über die kommende Herrlichkeit Israels. So können wir sagen, beim Rückblick, da haben wir eine Verbindung zu den Evangelien, wo zum Beispiel verschiedentlich gezeigt wird, wie die Jünger versagt haben. Was gipfelt in der Verleugnung des Petrus. Aber in der Apostelgeschichte, da finden wir dann den Sieg. Die Jünger, erfüllt mit dem Heiligen Geist, werden völlig verändert, sodass sie ein Leben des Sieges führen. Dann die grundsätzliche Lehre, der Mittelteil, entspricht den Lehrbriefen im Neuen Testament, die 21 Briefe. Und am Schluss der Ausblick, zuerst Gericht, entspricht dem letzten Bibelbuch, die Offenbarung. Kapitel 1 bis 20 beschreibt das Gericht und 21 bis 22 die künftige Herrlichkeit. Also es ist interessant, diese Analogie zu sehen im Aufbau, verglichen mit dem Neuen Testament. Das nächste steht eng in Verbindung. Man hat nämlich in den vergangenen Jahrzehnten hat man viele Dokumente der alten Hethiter studiert. Die Hethiter waren ein großes, mächtiges Militärvolk im Nahen Osten, Ihr Zentrum war in der heutigen Türkei, in Bogatskoy. Dort kann man die Ausgrabungen besuchen. Aber das Hethitische Reich hat sich von der Türkei stark im Nahen Osten ausgeweitet. Sie haben auch Offiziere aus anderen Ländern ausgebildet, zum Beispiel Uriah in der Armee von David. Das war ein Hethiter. David wusste schon, warum er einen Hethiter in der Armee hatte. Nun, die Hethiter kannte man eigentlich bis Ende 19. Jahrhundert nur aus der Bibel. Und da hat die liberale Theologie gesagt, da sieht man, dass die Bibel ein Märchenbuch ist. Die spricht so oft über die Hethiter und die hat es nie gegeben. Wir haben nämlich nie in den von der Bibel unabhängigen Geschichtsbüchern oder in der Archäologie irgendetwas von einem hethitischen Volk gefunden. Ja gut. Und solche, die an Gottes Wort glaubten, die haben einfach gewartet, bis dann Ende 19. Jahrhundert und ganz besonders Anfang 20. Jahrhundert wurden die großen Ausgrabungen gemacht und die hethitische Kultur kam als eine Hochkultur ans Licht. Und da haben wir also auch viele Dokumente aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus ausgegraben und hat gesehen, wie die Hethiter viele Vasallenverträge geschlossen haben mit unterworfenen Völkern. Man hat die Form dieser Verträge studiert und dann ist plötzlich ans Licht gekommen, die Struktur, wie die aufgebaut sind, entspricht genau dem Aufbau des fünften Buches Mose. Das fünfte Buch Mose entspricht also den hethitischen Verträgen mit Untergebenen. Und da geht es ja um einen Vertrag, den Gott mit Israel geschlossen hat. Übrigens, die Hethiter werden in den fünf Büchern Mose 29 Mal erwähnt. Ich habe hier in der Fußnote 2 alle Stellen aufgeführt. Also nichts von einem Märchenbuch, sondern die Bibel kannte das hethitische Volk, das übrigens am Ende des zweiten Jahrtausends vor Christus untergegangen ist. Und damit auch diese Vertragsform. Im ersten Jahrtausend vor Christus kannte man diese hethitische Vertragsform nicht mehr. Aber das fünfte Buch Mose ist nach dieser Vertragsform aufgebaut. Schlussfolgerung, wenn uns die liberale bibelkritische Theologie sagt, das fünfte Buch Mose sei eine Fälschung aus der Zeit von Josia, 621 vor Christus, dann müssen Sie uns erklären, warum das in einer Vertragsform aufgeschrieben ist, die man damals gar nicht mehr kannte. Also die ganze Struktur des fünften Buches Mose weist hin, dass es ein Buch aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus ist. Und Mose lebte in der Mitte des zweiten Jahrtausends vor Christus. Also wir sehen, wie eine Attacke nach der anderen, die man von der bibelkritischen Theologie gegen die Bibel gemacht hat, die musste fallen. Und das ist also etwas sehr Neues. Jetzt hier auf dem Blatt sehen Sie den Aufbau. Diese Verträge hatten zuerst ein Vorwort. Genauso wie in 5. Mose 1, 1 bis 5. Dann gibt es eine geschichtliche Einleitung, wo gewissermaßen zurückgeblickt wird auf die Vorgeschichte der beiden Vertragsparteien. Das entspricht 1 Vers 6 bis 4, 49, wo Mose die vergangene Zeit seit dem Auszug aus Ägypten und der Wüstenwanderung beschreibt. Dann kommen die Vertragsabmachungen. Das entspricht genau den Geboten, die Mose in Kapitel 5 bis 26 aufzählt und vorstellt. Dann folgt in den hethitischen Verträgen Segen und Fluchankündigungen. Wenn man den Vertrag einhält, Segen. Wenn man ihn nicht einhält, Fluch. Und weiter wird dann der Vertragsvollzug gemacht. Das entspricht genau dem, was wir in Kapitel 27 bis 30 finden. Dann gibt es in den hethitischen Abmachungen einen Ausblick. Da werden Maßnahmen getroffen für die Fortsetzung und den Erhalt des Vertrags. Zeugen werden aufgerufen und es wird über die Hinterlegung des Textes gesprochen und über seine periodische öffentliche Lesung. Das entspricht genau, was wir in Kapitel 31 bis 33 haben. Da wird auch Himmel und Erde werden als Zeugen aufgerufen. Kapitel 32, Vers 1. Horcht ihr Himmel, und ich will reden. Und die Erde höre die Worte meines Mundes. Dann weiter haben wir gesehen, das fünfte Buch Mose musste bei der Bundeslade hinterlegt werden. Und alle 7 Jahre öffentlich verlesen. Es geht wirklich im Detail auf. Und da haben wir wieder mal so ein schönes Beispiel. Damals, bis noch vor ein paar Jahrzehnten, hat man also behauptet, Wer noch glaubt, dass das fünfte Buch Mose von Mose ist, der ist einfach wissenschaftlich nicht ernst zu nehmen. Und viele Theologen sagen es heute noch, weil sie das nicht wissen. Echt, das ist ein Problem, dass das Studium der Theologie oft sehr unabhängig gemacht wird von der Altorientalistik, also von der Archäologie des Nahen Ostens und so weiter. Das ist echt das Problem. Ja gut, es ist einfach so. Und wir müssen einfach sagen, ein schlichter Glaube, der die Bibel so nimmt, wie sie sagt, und sie sagt, Mose hat dieses Buch geschrieben, der schützt vor Irrtum. Und man muss manchmal einfach ein bisschen lange warten, bis dann die Wissenschaft auch so weit ist, wie der einfältige Glaube. Jetzt kommen wir zum letzten Kapitel. 5. Mose 34 beschreibt, wie Mose nach Vollendung der Reden auf den Berg Nebo gehen muss, um von dort aus hinüberzuschauen ins verheißene Land. Dieser Berg gegenüber von Jericho ermöglicht bei gutem Wetter einen Blick bis nach Galiläa. Ganz eindrücklich. Vers 1. Und Mose stieg von den Ebenen Moabs auf den Berg Nebo, den Gipfel des Pisga, der Jericho gegenüber ist. Und der Herr ließ ihn das ganze Land sehen, das Land Gilead bis Dan und das ganze Naphtali und das Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis zum hinteren Meer, das Mittelmeer, und den Süden und den Jordankreis, die Niederung von Jericho, der Palmenstadt, bis Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, das ist das Land, welches ich Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach, deinem Samen will ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen sehen lassen, aber du sollst nicht hinübergehen. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb dort im Land Moab, nach dem Mund des Herrn. Und er begrub ihn im Tal, im Land Moab, Bet Peor gegenüber. Und niemand weiß sein Grab bis auf diesen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Sein Auge war nicht schwach geworden und seine Kraft nicht geschwunden. Und die Kinder Israel beweinten Mose in den Ebenen Moabs 30 Tage lang. Es wurden die Tage des Weinens, der Trauer um Mose vollendet. Und Josua, der Sohn Nuns, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Kinder Israel gehorchten ihm und taten so, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Mose repräsentiert das Gesetz. Er sah also den ganzen Reichtum der Segnungen Gottes im Land. Mit seinen Augen. Und er prophezeite auch über den Messias, das haben wir gesehen. Und so hat das Gesetz Mose eigentlich auf den Messias hingewiesen und auf all die Segnungen, die der Messias einmal bringen würde. Aber das entspricht genau eben dem Namen. Gesetz auf Hebräisch Torah kommt von der Wurzel Hora, den Finger ausstrecken, lehren, weisen, hinweisen. Man kann auch übersetzen wie Martin Buber, Weisung anstatt Gesetz. Und so weist das Gesetz hin auf den Erlöser. Das Gesetz wies also auf Jesus Christus und den Segen in ihm hin. Aber wir haben gelesen, Mose hat das gesehen gegenüber von Jericho, der Stadt, die unter den Fluch kommen sollte. Josua 6. Das erinnert uns an den Fluch des Gesetzes. Galater 3, Vers 10. Das Gesetz bringt den Menschen unter den Fluch Gottes. Dritter Punkt. Mose konnte das Volk nicht in das gesegnete Land bringen. Und das entspricht der neutestamentlichen Lehre, das Gesetz kann niemand retten. Römer 8, Vers 3. Das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn sandte als Sündopfer. Das Gesetz konnte also nicht den Menschen in den Segen Gottes führen, sondern nur zum Fluch. Aber es wies auf den Retter hin. Mose war da auf dem Nebo, dem Gipfel des Pisga. Pisga heißt auf Deutsch Teil, Stück. Hebräer 7, 18 bis 19 erklärt, das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Es konnte niemanden retten. Nicht, weil das Gesetz nicht gut war, aber weil das Material nicht gut war. Ich war mit Michelangelo aus einem Sandhaufen eine schöne Skulptur machen sollte, das geht nicht, er braucht Granit dazu. Und wenn das Gesetz aus Menschen, die durch und durch verdorben sind, etwas Gutes machen sollte, dann geht das nicht. Das Material ist nichts wert. Weil das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott. Aber Mose hatte Kraft bis zum Ende, haben wir gesehen. Er brauchte keine Brille, wenn es damals eine gegeben hätte. Mit 120 Jahren. Kraft bis zum Ende. Das Neue Testament lehrt in Römer 7, 12 und 14, das Gesetz ist heilig, gerecht, gut und geistlich. Das Gesetz ist göttlich, ist nicht menschlich. Aber nun haben wir gefunden, Moses Nachfolger war Josua. Josua führte das Volk ins Land. Hebräisch Josua, Jehoshua. Die griechischen Übersetzer des Alten Testaments, die Septuaginta, 280 vor Christus, oft zitiert im Neuen Testament, hat das hebräische Wort Jehoshua wiedergegeben mit der Form Jesus. Ja, darum heißt es zum Beispiel im griechischen Text, Hebräer 4, Vers 8, heißt Josua wörtlich Jesus. Und so weist Josua auf wunderbare Art hin auf Jesus Christus. Also so wie Mose nicht hineinführen konnte, nur Jesus, so hat eben nur der Herr Jesus Christus Menschen durch die Erlösung in den Segen hineinführen können. Zwischen Mose und Josua war eine vollständige Einheit. Wir haben gelesen, Mose hat Josua die Hände aufgestützt, aufgelegt. Es geht also um eine Handaufstützung. Das Gewicht von Mose wurde gewissermaßen auf Josua übertragen. Völlige Harmonie. Und wir haben heute Morgen gelesen, Johannes 5, 46 bis 47, sagt der Herr Jesus, ihr erforscht die Schriften und meint in ihnen ewiges Leben zu haben. Sie sind es, die von mir zeugen. Moses hat von mir geschrieben. Völlige Harmonie zwischen Christus und dem Gesetz. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 5, 17, dass er gekommen war, nicht um aufzulösen, sondern in seinem Leben hat er das Gesetz in seiner ganzen Fülle dargestellt. Ich bin gekommen zu erfüllen. Und schließlich haben wir gelesen, dass Mose starb und Gott hat ihn begraben. Und das ist schon ganz außergewöhnlich. Das finden wir nie mehr in der ganzen Bibel, dass Gott einen Menschen begräbt. Warum hat Gott das getan? Weil er wusste, dass die Knochen von Mose, die würden Israel garantiert zum Verhängnis des Götzendienstes werden. Und so hat Gott ihn begraben, sodass niemand Mose finden konnte bis heute. Und in diesem Zusammenhang muss das gesehen werden, die Stelle in Judas 9. Dort schreibt Judas, dass der Satan mit dem Erzengel Michael einen Streit geführt hat um den Leib Moses. Was interessiert sich der Satan für den Leichnam von Mose? Der wollte ihn bekannt machen, um Israel in den Götzendienst zu stürzen. Und Michael, der nach Daniel 12, Vers 1 Fürst ist für Israel, er steht speziell für Israel, hat dagegen gekämpft, dass das nie bekannt werden durfte. Eine Parallele noch, 2. Könige 18, 4, dort wird gesagt, wie in der Königezeit die eherne Schlange von Mose als Götzenbild verehrt worden ist. Und da verstehen wir also, warum Gott Mose mit diesem außergewöhnlichen Grab in Jordanien geehrt hat. Aber die jordanische Archäologie wird Mose nie zutage fördern. Ja, dann sind wir damit am Ende angelangt. Und das gibt dann die Brücke zum Buch Josua, der eben hinweist auf Jesus und das Volk in den Segen Gottes hineinführt.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Das fünfte Buch Mose, Deuteronomium, das Buch des Gehorsams.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.